Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Nun, heute in vielerlei Hinsicht besonders, denn wir machen heute unseren Jahresrückblick 2024. Dazu ist der Stan Zedelbauer mit mir, wie jedes Jahr im Studio.
Hallo, willkommen auch.
Schön, dass du da bist, Stan.
Dankeschön.
Nun, und es ist nicht nur unser Jahresrückblick, sondern es ist gleichzeitig, ob man es glaubt oder nicht, auch unsere 100. Sendung.
Kann man gar nicht glauben, nicht wahr?
Kann man kaum glauben, ja. Wir haben damals zu Corona-Zeiten angefangen, das war 2020. Und heute in der Sendung kann ich nur versprechen, wir werden einige Gäste auch haben. Und es wird hoffentlich ein wenig bunt, so genauso wie das Jahr 2024 war.
Also eine besondere Sendung.
Eine sehr besondere Sendung.
Sehr schön.
Nun, wir wollen über die Ereignisse in der Welt sprechen, also was ist so los gewesen in diesem Jahr. Auch einen besonderen Blick vielleicht auf die US-Wahlen noch werfen, die waren besonders. Die Ereignisse so rund um die Gemeinde wollen wir besprechen. Und mal gucken, auch ich werde den Herrn auch fragen, was Adeso eigentlich getrieben hat im letzten Jahr.
Gerne.
Fangen wir doch mal an. 2024 war, glaube ich, ein Jahr, das sehr geprägt war von den vielen Kriegen, die wir gesehen haben, weil sie jetzt auch sehr nah an Europa sind.
Ja.
Und alle sprechen drüber, was so los ist. Und ich glaube, was die letzte Nachricht, die reinkam, waren, glaube ich, das war der Krieg oder der Umsturz in Syrien. Da ist ja der Machthaber, der Assad, geflohen jetzt nach
Moskau.
Nach Moskau, genau.
Heißt es. Und es ist ja nur ein Krieg oder beziehungsweise ein leidvolles Geschehen auf dieser Erde von vielen bewaffneten Konflikten an vielen Orten, eigentlich an allen Kontinenten, mehr oder weniger.
Ja, es ist bemerkenswert, wenn wir so das Jahr so Revue passieren lassen und daran denken, was Jesus gesagt hat, dass am Ende viele Kriege sein werden, auch Kriegsgerüchte oder wir würden sagen Säbelrasseln.
Ja.
All das sehen wir auf der Welt.
Ja.
Dann immer noch, jetzt hatte ja, als Assad geflohen ist aus Syrien, da hat ja Israel gleich gesagt für die neue Regierung hier, aufpassen, wir wollen, dass hier eine gute, vernünftige Regierung reinkommt. In Israel ist ja immer noch keine Ruhe.
Nein, und da geht ja schon über ein Jahr, geht der Krieg in Gaza. Und ich denke, es ist Wahnsinn, wie viele Tote eigentlich gestorbene und vertriebene Menschen da rauskommen. Es ist ein Trauerspiel.
Mhm. Gerade im Gaza, der Großteil der Bevölkerung ist auf der Flucht. Das muss man sich mal vorstellen für ein Land.
Und wohin in dem kleinen Ländchen da? Wohin damit? Es ist furchtbar.
Die werden auch nicht aufgenommen von den umliegenden Ländern. Also es ist wirklich tragisch, was man da sieht.
Ja.
Und darüber hinaus, erinnerst du dich, dass auch in Südkorea dieses Jahr was los war?
Ja, das stimmt. Da war was los. Da hat ja der Präsident einen Notstand ausgerufen, nicht wahr?
Er hat mal eben Kriegsrecht ausgerufen, weil er nicht ganz einverstanden war mit dem, was da im Parlament los ist. Und haben sich ja die Parlamentarier, die sind dann ja gegen die Order, sind die ja in das Parlament rein und haben sich da zusammengesetzt und haben eine Abstimmung gemacht, glaube ich, mit 109 Abgeordneten. Damit war das rechtskräftig. Und hat die Armee die wieder rausgejagt und gesagt, nein, dürft ihr nicht abstimmen. Ja. Aber wenn das Parlament zusammensitzt, haben sie eigentlich Abstimmungsgewalt? Der Präsident wollte das verhindern. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt jetzt im nächsten Jahr.
Also wir sehen auch in den stabilen Ländern, die sogenannte Westen war ja immer recht stabil, dass da immer mehr diese Spaltung der Gesellschaft kommt und immer mehr Unruhe, immer mehr Streit. Ist es nicht so, dass der Geist Gottes sich zurückzieht von dieser Erde? Also ich habe so den Eindruck, wenn ich das anschaue, in fast allen Ländern hast du Streit und eine Spaltung der Gesellschaft.
Absolut. Ist auch ein Kennzeichen der letzten Tage.
Ja.
Also wir müssen damit rechnen, dass es auch im nächsten Jahr nicht weniger wird.
Das ist tragisch, ja, es ist so.
Und dazu sehen wir, also wenn du noch der Krieg, der hier vor den Toren Europas sozusagen spielt, Russland in der Ukraine, also ich wollte gerade sagen, Russland gegen die Ukraine, das wäre ja falsch, Russland gegen die NATO eigentlich auf ukrainischem Territorium, auch tragisch. Seit fast 3 Jahren mittlerweile Krieg. Wer weiß, wie lange das noch gehen wird. Viele hoffen ja darauf, dass es sich bald ändert mit den US-Wahlen, die jetzt vorbei sind und dass Trump das irgendwie regeln wird.
Dann diskutieren wir über die Taurus-Lieferungen, ob man noch größere Raketen und schlimmere Raketen macht. Anstatt sich zusammenzusetzen und zu versuchen, das zu lösen, immer mehr nur Krieg und Kampf und Raketen.
Mhm. Das macht mir große Sorgen, auch in Deutschland, also in sämtlichen europäischen Ländern, wo die Leute nach Waffen rufen und sagen, wir wollen Krieg und wir wollen noch mehr machen.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen Angst vor.
Ja.
Wer weiß, wo das enden wird.
Also wenn ich mit Geschäftsleuten spreche, höre ich immer, wir haben Befürchtungen, wir investieren jetzt mal nicht. Wir wissen ja gar nicht, was nächstes Jahr ist.
Mhm.
Und wir merken das in allen Bereichen.
Absolut, genau. Das ist, glaube ich, also.
Aber da kommen wir noch drauf.
Ja, ist ein Risiko, das wir hier, also in den westlichen Ländern, absolut haben. Und ich glaube, das Tragischste, was uns jetzt passieren kann, dass wir uns in irgendeinen Krieg reinziehen lassen.
Ja.
Ich kann mal hier einen kleinen Artikel lesen.
Ja, gerne.
Aus der Frankfurter Rundschau. Mhm. Da heißt es hier, Trump spricht nach 3er-Treffen mit Macron und Zelensky von Deal zum Ukraine-Krieg. Also der frühere und künftige US-Präsident warnt zugleich vor einer Ausweitung des Ukraine-Konflikts. Zu viele Leben werden sinnlos verschleudert, zu viele Familien zerstört. Und wenn es weitergeht, kann es zu etwas viel Größerem und viel Schlimmerem werden, schrieb Trump über den Krieg. Das ist das, was wir befürchten, oder? Viel größer
und viel schlimmer. Ja, stimmt ja. Auch selbst die Nordkoreaner sind jetzt sogar mit dabei. Also.
Ja, das noch obendrauf. Ja.
Ja.
Und es ist die Frage, ob wir jetzt auch Soldaten schicken. Also, das wurde ja schon, also hier der Bayerische Rundfunk, da heißt es hier, Zelensky offen für westliche Truppen in Ukraine. Jetzt halt die Frage, werden wir auch deutsche Soldaten dahin schicken und österreichische und französische, englische, wenn US-Amerikaner rübergehen. Mhm. Da habe ich auch Sorge vor, dass sich das ausweitet.
Ja. In Schweden und Finnland hat jedes Haushalt ein kleines Heft bekommen mit über 20 Seiten, wie man sich auf einen Krieg vorbereiten sollte und auf Notstände. Mhm. Jedes Haushalt.
Man plant schon, ne? Also man macht sich schon Sorgen. So weit sind wir schon.
So weit sind wir schon, mhm. Ja. Aber wir wissen, der Herr bewahrt die Seinen und wir sollen hier nicht in Panik verfallen.
Absolut, ja. Ich würde gerne mal unseren ersten Gast dazu holen. Das ist der Kurt Pieslinger.
Sehr gut.
Nun, der Kurt Pieslinger, den fragen wir ganz oft, wenn es um Kriege, um Umwälzungen geht, irgendwo in der Welt. Wie ist das einzuordnen? Ich würde dem Kurt gerne mal dazu schalten. Und sage mal ein Hallo nach Österreich. Der Historiker Kurt Pieslinger ist zugeschaltet. Schön, dass du bei uns bist, Kurt.
Freue mich auch.
Wir unterhalten uns gerade über die vielen Kriegsgeschehen in 2024. Es hat den Anschein, als nehmen die Kriege in der Welt zu. Viele Länder sind bereits in die Kriege involviert und auch wir könnten demnächst direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden, da bereits viele politische Stimmen in Europa danach rufen, aktiv an diesem Krieg teilzunehmen. Wie groß ist die Gefahr, in so einen Krieg gegen Russland hineingezogen zu werden und welchen Ausgang würde so ein Krieg nehmen?
Und wenn wir in die Geschichte schauen, ein Bismarck hat gesagt, tastet mir den Russen nicht an. Denn er hat die Erfahrung von Napoleon gehabt und ein Adolf Hitler mit seinen Generälen hat das wahrscheinlich zu wenig beachtet, weil einfach das der flächenmäßig größte Staat ist mit den größten Ressourcen. Und selbst wenn man dann schon meint, man hat es geschafft, dann hat man es doch wieder nicht geschafft, weil hier Ressourcen ohne Ende sind. Letztlich ist es wohl so, dass wir uns ein Wort Jesu dabei vor Augen führen sollten. Das ist ein interessanter Text, da redet Jesus so über die Zeit, wo irgendeine Gefahr droht und man am Überlegen ist, ja, wie soll man das jetzt am besten anpacken? Und da erzählt er ein Gleichnis, zuerst von einem Turmbau. Man muss vorher überlegen, wie weit werden da die Kosten wohl zum Überwinden sein. Und dann bringt er das Beispiel, wenn sich jetzt ein Heer nähert mit 20.000, in Lukas 14 ist das berichtet, und du hast selber 10.000 Mann, aber was tust du jetzt? Also es geht um diese Voraussicht, um diesen Vorausblick. Wie wird das wohl ausgehen? Und der Rat Jesu ist interessant. Wenn jener noch ferne ist, bitte um die Friedensbedingungen. Das heißt, Jesus sagt, redet miteinander. Klärt es im Vorhinein ab, bevor es zu dem kommt, was eine Katastrophe ist. Denn ein Krieg, was das bedeutet, fragt die im Krieg gewesen sind, ob sie das noch einmal haben möchten. Über den Krieg reden fröhlich die noch nie in einem Krieg gewesen sind und wo die Kugeln noch nicht um die Ohren gepfiffen haben. Und was nämlich jetzt die Tragik ist in all dem Neuen mit der ganzen Robotertechnik, dass also hier Drohnen durch die Gegend schwirren, schaut aus wie ein harmloses Spielzeug, was da auf dich zufliegt und das knallt dich gnadenlos ab. Also wir kommen hier in eine Brutalität hinein, dass Technik gegen uns kämpft. Zwar im Hintergrund gesteuert von Menschen, aber es begegnet dir nicht mehr das Augenpaar wie früher. der sein Schwert erhebt oder den Speer zückt, wie ein David gegen Goliath, sondern da schwirrt Technik in der Gegend herum. Und die fliegt vielleicht über 1000 Kilometer und ist ganz, ganz woanders gestartet worden und auf einmal explodiert das Nebentier. Also es wird grausamer und grausamer und Krieg ist wirklich das Schrecklichste, was es für uns Menschen geben kann. Und wer nur allein den Gedanken erwägt, sich da hineinziehen zu lassen, der muss von Sinnen sein. Denn den brauchst du nur einmal an die Front schicken und dann ihn fragen, ob er es immer noch will. Also das ist sowas von Schreckliches. Und dieser Gedanke ist so weit wegzudrängen. Und es geht darum, dass wir beten für unsere Führungskräfte, dass sie hier nicht das Verrückteste beschließen, was man nur an Verrücktem beschließen kann. Das wäre eine Tragödie ohne Ende.
Rechnest du mit weiteren Kriegen und größeren Konflikten in den nächsten Jahren oder wird sich ein Friede einstellen?
Also die einfachste Antwort ist, Gott weiß es. Und sein Wort ist natürlich in der Hinsicht hilfreich. Wir haben interessante prophetische Texte. Zum Beispiel im Propheten Hesekiel in Kapitel 14 erwähnt der Herr seine vier schlimmen Gerichte. Und die haben es in sich, diese Gerichte. Wir haben das hier von Vers 12 bis Vers 22 und in Vers 21 fasst das so zusammen. Schwert, also Waffen, die sich da in einem Krieg auf uns zu bewegen, Hunger, meistens die Folge von all diesen Kriegen, wilde Tiere, interessant, dass das auch drinnen ist, und Pest. Das sind also die Elemente, die immer wieder vorkommen werden. Und daher ist das durchaus möglich, wenn es so angekündigt ist. Und in dem großen Endzeitkapitel von Matthäus 24 haben wir auch wieder Kriege und Kriegsgerüchte. Wir haben also die Kombination Gerüchte von Kriegen, die dann glücklicherweise doch nicht durchgezogen werden, und tatsächliche Kriege. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Also das sind Dinge, die Jesus angekündigt hat und die immer wiederholter auftreten und immer schneller und in immer kürzeren Abständen, Intervallen. Und es wird also etwas, was immer so als Gefahr im Hintergrund droht, trifft dich jetzt direkt da. Und dadurch, dass wir in dieser Welt so global, so vernetzt sind, von der ganzen Weltwirtschaft her, das heißt, sobald irgendwo etwas passiert, ist der dieser berühmte Dominoeffekt. Dann tak, 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 trifft eins das andere und plötzlich ist es auch vor unserer Haustür. Selbst wenn es noch weit weg ist, spüren wir die Auswirkungen, wie jetzt vom Ukraine-Krieg, die Inflation, die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft geht den Bach hinunter, weil Maßnahmen gesetzt wurden, die eben letztlich uns, dem Volk in Europa, geschadet haben. Die einzige Lösung für das alles ist das, was die Engel über Bethlehem den Hirten verkündet haben. Das ist die einzige Lösung für alle diese Ängste, die da auf uns zukommen, weil es ja jederzeit wieder irgendwo losgehen könnte, wenn jemand von den Führungskräften zu vorschnell handelt und nicht weise unterwegs ist. Was haben diese Engel den Hirten mitgeteilt bei der Geburt Jesu? Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist der Schlüssel. Und dann kommt das Ergebnis. Und Friede auf Erden. Und solange Gott nicht geehrt wird, wird sich auch der Friede nicht einstellen. Und dann wird immer wieder der eine und andere seine Machtgelüste zeigen und seine Muskeln spielen lassen. Gefährlich wird es immer, wenn die Generäle neue Waffen bekommen. Denn die wollen sie dann ausprobieren, wie sie wirken. Das ist immer die große Gefahr. Darum nicht Panzer senden, Krieg beenden, sondern Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist das Ziel. Dort wollen wir hin. Frieden schaffen ohne Waffen. Und das funktioniert nur so. Ehre sei Gott in der Höhe. Und daraus folgend Friede auf Erden. Nur so kann es gelingen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Vielen Dank, Kurt, für die mahnenden, aber auch ermutigenden Worte
Gerne.
und deinen Aufruf, den Frieden zu suchen. Liebe Grüße nach Österreich und Gottes Segen dir.
Dankeschön.
Ja, das war ein wahres Wort von Kurt. Und wenn ich daran denke, Geisterweisung oder Ellen White schrieb dazu ja schon vor 150 Jahren folgenden Text, und vielleicht lesen wir den mal zusammen. Da heißt es: Bald werden schwere Unruhen unter den Völkern aufkommen, Unruhen, die bis zum Kommen Jesu nicht aufhören. Wir müssen jetzt fester denn je zusammenhalten und dem dienen, der seinen Thron im Himmel bereitet hat, dessen Reich über alles herrscht. Gott hat sein Volk nicht verlassen. Unsere Stärke liegt darin, dass wir ihn nicht verlassen. Die Gerichte Gottes gehen über die Erde. Kriege und Kriegsgeschrei, Vernichtung durch Brände und Überschwemmungen sagen deutlich, dass die Zeit der Trübsal, die sich bis zum Ende steigern soll, nahe vor der Türe steht. Oder soll ich sagen, die ist schon da?
Man sieht diese Vorboten. Ne? Alles, was angekündigt wurde, ist irgendwie scheinbar vor der Tür oder schon da. So weit sind wir gekommen. Aber es ist schön, dass der Kurt aufgerufen hat, gerade in dieser Zeit, betet, sagt er, und sucht den Frieden.
Das stimmt. Das stimmt. Christus ist unsere einzige Hoffnung.
Absolut, ja. Gerade in diesen Tagen. Nun, mal weg von den ganzen Kriegen, die wir in der Welt sehen, denn wir sehen, wie die Zeichen sich verdichten. Alles deutet auf die Wiederkunft hin. Jetzt, was haben wir 2024 noch erlebt, abseits der ganzen Kriege?
Ja, die ganze Klimageschichte, oder?
Ja, die gab es immer noch. Also Klimakleber gab es ein bisschen weniger. Also zumindest habe ich weniger Berichte davon gehört.
Ja.
Aber was, glaube ich, vielen zu schaffen macht, ist die Kohlendioxidsteuer. Selbst wenn wir hier in den Nachrichtenmagazinen hier schauen, hier Finanztipp, die sagen, Tanken und Heizung werden teurer. Grund ist der Kohlendioxidpreis. Das ist ja eigentlich eine künstliche, hervorgerufene Größe, also das Kohlendioxid zu messen.
Absolut. Es gibt ja Wissenschaftler, die genau das Gegenteil behaupten, dass CO2 nicht schuld ist an Klimaveränderungen.
Das ist eine Riesendiskussion. Es gibt beide Lager, aber die Medien schießen sich halt auf eine Seite ein und es ist irgendwie viel Panikmache damit verbunden. Das ist schon ein bisschen traurig. Es geht übrigens so weit, ich habe jetzt gelesen, vielleicht kannst du da was zu sagen, hier im SR Info, die schreiben strengere Grenzwerte, was ab 2025 für Kaminöfen gilt. Und als ich das las, musste ich mir erst mal fragen, 2025, also jetzt in dem Jahr, das jetzt anbricht, müssen wir da unsere Kamine abschaffen? Ich meine, du bist Architekt, du baust solche Dinge.
Ja, das stimmt. Wir bauen es öfters in Wohnhäuser vor allem. Also es ist nicht so, dass wir keinen Kaminofen mehr anmachen können oder dürfen. Es sind die älteren Kaminöfen, die höhere Emissionen haben. Ja, und die Emissionen heißen maximal 4,0 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Abgas. Das ist so die Grenzwerte. Feststellen tun das ja die Kaminkehrer, die ja im Prinzip in die Häuser hereingehen und dann sagen, ja, ihr Kaminofen ist zu alt oder so. Aber die neueren Kaminöfen der letzten Jahre erfüllen schon die strengeren Vorschriften. Also da ist kein Problem. Und wenn einer einen alten Kamin hat, dann kann ich nur sagen, einen Tipp geben, man kann ihn als Notkamin deklarieren.
Aha.
Und dann ist er eben ein Notkamin. Dann kann er bleiben. Das heißt, er wird nur zur Not, wenn die Heizung ausfällt oder wie auch immer, angemacht.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal clever und ein guter Tipp. Vielleicht kann man den einen oder anderen ausrüsten mit einem Staubfilter.
Vielleicht hilft es hier und da mal.
Aha.
Ja.
Aber gut, dass man ihn nicht raushauen muss. Man kann ihn noch drin behalten.
Ja.
Das, glaube ich, hat einige bewegt, aber ich glaube, was noch viel schlimmer war, was wir so gehört haben, also im Zuge der Klimadebatte, die ja auch dieses Jahr wieder stattfand, ist das, was wir hier aus der Zeitung hier Tüchis Einblick, will ich mal kurz was lesen. Da heißt es hier in diesem Artikel, kultureller Kahlschlag, EU-Bürokraten stufen gedruckte Bücher als Umweltrisiko ein. Und jetzt springe ich mal ganz kurz in diesen Artikel und lese da ein Stück von. Hier heißt es, klar ist, für unabhängige Autoren und kleine Verlage könnte dieses Gesetz schon bald das Ausbedeuten. Denn ab dem 30. Dezember 2025 wird die Verordnung verpflichtend und fordert umfassende Nachweise. Zum einen muss das für Bücher verwendete Papier aus Gebieten stammen, die nach dem 31. Dezember 2020 von keinerlei Abholzung oder Waldschädigung betroffen waren. Zudem sind exakte geografische Koordinaten anzugeben, die den Ursprung der Rohstoffe belegen. Besonders drastisch, für jedes einzelne Buch muss eine detaillierte Sorgfaltserklärung vorliegen um die Einhaltung der Verordnung zu bestätigen. Obendrein ist jedes Unternehmen entlang der Lieferkette für die Einhaltung der Verordnung verantwortlich, was den Koordinations- und Kontrollaufwand erheblich steigert. Das Risiko eines Zusammenbruchs internationaler und nationaler Lieferketten wächst, sollte es an den nötigen Nachweisen mangeln. Ein bürokratischer Albtraum, schreiben Sie hier. Nun, gerade im Buchdruck, ich denke jetzt, wenn ich an unsere ganzen vielen Büchermissionare denke und die Büchertische, wo sollen die ihr Material noch herkriegen?
Genau, also das geht gegen die kleinen Verlage. Es geht um die Ausdünnung der europäischen Buch- und Verlagsstruktur, sage ich jetzt einmal. Und es ist interessant, dass auch hier ein Angriff ist quasi auf die Bücher, die verteilt werden. Deswegen würde ich sagen, 2025 so viel drucken wie nur möglich.
In der Tat, ja. Wenn zum Jahresende dieses Gesetz greift, wird es schwierig, wo man noch was herkriegen kann. Und das alles aufgrund dessen, weil man sagt, wir wollen diesen Planeten unbedingt retten. Denn es sieht so aus, als wenn das Kohlendioxid diesen Planeten kaputt macht. Ja. Aber wir sehen ja wirklich Naturkatastrophen. Wir sehen Unwetter und Wetterphänomene. Aber deutet das alles auf menschengemachten Klimawandel hin aufgrund des Kohlendioxids?
Nee, nie und nimmer. Also die Entwaldung, die ja hier so ein bisschen im Hintergrund spielt, es ist ja gar nicht bewiesen, dass wir weniger Wälder haben in Europa. Ich meine sogar, dass die Wälder zugenommen haben. Es gibt also auch da Statistiken. Und ich halte das ein vorgeschobenes Argument, um eben die vielen Bücher und die vielen Medien hier zu begrenzen. Und nur die großen Verlage dürfen und können es auch dann leisten, was die fordern, diese ganze Bürokratie.
Aber es ist eine Möglichkeit, diese vielen Naturphänomene und Umweltkatastrophen zu erklären, irgendwie.
Ja.
Ich glaube ja, dass das ein Hoax ist, also sozusagen eine Ablenkung ist. Denn tatsächlich wissen wir, zum Beispiel auch von Ellen White, ich will das mal vorlesen, aus Manuscript Releases, genau. Band 3, Seite 315, da sagt sie, durch Feuersbrünste, Überschwemmungen, Erdbeben im Toben des Meeres, durch Katastrophen zu Wasser und zu Land, wird uns die Warnung gegeben, dass Gottes Geist nicht immer um den Menschen ringen wird. Also ich glaube, sie sagt hier recht deutlich, Naturkatastrophen am Ende werden zunehmen, aufgrund dessen, dass Gottes Geist sich langsam von der Welt zurückzieht. Vielleicht ist das der Grund, der menschengemachte Klimawandel, weil die Menschen immer mehr Gott von sich stoßen und den Geist von sich stoßen. Deswegen kommen die Naturkatastrophen.
Ja. Und ich denke, wir sind schon drin in dieser letzten Stufe der letzten Jahre, wo sich der Geist Gottes zurückzieht und wo die Probleme immer mehr zunehmen und die Menschen selber sagen, hey, wo sind wir gelandet heute? Viele Menschen fragen sich, aber die Bibel hat die Antwort. Und Geist der Weisheit schreibt es ja auch. Und es gibt ja noch ein schönes Zitat hier, Propheten und Könige 196, da heißt es, wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Verheerungen durch Feuer und Hochwasser mit großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten. Anscheinend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrüche aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten, die sich der menschlichen Herrschaft entziehen. In Wirklichkeit aber können wir an ihnen Gottes Absicht erkennen. Sie gehören zu den Mitteln, deren Gott sich bedient, um die Menschen auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Nicht CO2, Gott kommt bald wieder und die Gerichte zeigen, hey, liebe Menschen, wacht auf.
Es ist interessant, dass Gott diese Möglichkeit es in der Gnadenzeit gibt, also dass er die Menschen nochmal wachrütteln will und bereitet euch jetzt vor auf das, was kommt. Genau. Und der Teufel will sie genau von da ablenken.
Genau.
Ist bemerkenswert. Also wirklich eine bemerkenswerte Zeit, in der wir leben. Auch gerade jetzt der Jahresumbruch von 24 auf 25. Nun, was wir noch erlebt haben in 2024, diese ganze Corona-Diskussion hat ja auch gar nicht, also immer noch wird davon gesprochen, immer noch hat es irgendwie Nachwehen oder Nachwirkungen, genau. Es hatten ja viele gefordert, damals schon in 2023, so einen Corona-Untersuchungsausschuss doch einzusetzen. Nun, wenn wir hier im Deutschen Bundestag mal schauen, heißt es hier Forderung nach Corona-Untersuchungsausschuss zurückgewiesen. Nun, das war bereits im Jahr 2023. Man hat sich gefragt, warum will der Bundestag das eigentlich nicht aufklären? Das wäre doch das Gremium, um mal zu gucken, da könnten wir so viel draus lernen.
Genau.
Also was hat diese Pandemie sozusagen gebracht? Woher kommt das? Wie schädlich ist das? Was haben die Impfungen gebracht? Etc. Und das wurde aber abgelehnt. Aber jetzt, in diesem Jahr, 2024, da schreibt die Welt hier, Wagenknecht will Corona-Untersuchungsausschuss, AfD zeigt Interesse. Also jetzt auch vom BSW. Das wollen wir nicht das nochmal untersuchen und die AfD will da irgendwie mitmachen. Meinst du, das wird was?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mehrheit wird es einfach ablehnen, weil sie die Wahrheit nicht ertragen. Es gibt ja einen Spruch, jeder will Ehrlichkeit, aber kaum einer verträgt die Wahrheit. Mhm. Und ja. Ich denke, das wird schwierig. Aber ich würde es mir wünschen natürlich, dass es kommen würde.
Ja, ich würde es mir auch wünschen. Es muss aufgeklärt werden. Und wenn ich noch an das desaströse Ergebnis von 2023 denke, als es im Bundestag vorgeschlagen wurde, 71 Abgeordnete gesagt haben, wir wollen das. Und 577 Abgeordnete gesagt haben, wir wollen das nicht. Da habe ich gedacht, das muss doch untersucht werden.
Eigentlich unglaublich.
Ne? Das ist wirklich unglaublich. Aber noch immer diskutieren die Menschen darum. Wir sprechen ja von den Jahren vor Corona und nach Corona mittlerweile.
Ja.
Es ist also, so weit ist es gekommen. Dann übrigens, die Tagesschau hat in diesem Jahr eine interessante Schlagzeile rausgegeben. Da ist hier das neue Feindbild der Verschwörungsszene.
Oh.
Ich lese mal ganz kurz den oberen Teil vorher. Um auf eine neue Pandemie besser vorbereitet zu sein, verhandeln die 194 Mitgliedstaaten der WHO seit mehr als 2 Jahren über einen Pandemievertrag. Der Verschwörungsszene ist eher ein Dorn im Auge. Nun, ein Pandemievertrag. Also die WHO soll weitreichende Befugnisse bekommen in den 194 Mitgliedsländern. Was hältst du davon?
Nicht viel. Denn sie wollen ja eine globale Gesundheitsarchitektur, ich nenne es jetzt mal so, dass jedes Land gleich reagiert und so weiter. Aber wer sagt, dass die Eskimos genauso reagieren müssen wie die in Afrika? Ist doch Unsinn. Es sind doch ganz andere Bedingungen, die da sind. Und zum Zweiten, apropos Verschwörung. Die Bibel, ich habe sie gerade kurz schon aufgeschlagen, sagt, der Unverständige glaubt jedem Wort. Aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Der Unverständige glaubt jedem Wort. Ja, nicht alles, was gesagt wird, kann man glauben. Leider auch in der Wissenschaft. Und wie die WHO sich verhalten hat hier, das haben wir ja gesehen die letzten Jahre. Und ich glaube nicht, dass die Souveränität der einzelnen Staaten aufgehoben werden darf. Sie wollen es machen, sie werden es auch machen, aber die Souveränität eines jeden Staates soll und muss erhalten bleiben.
Ja.
Man hat ja gesehen, wie die Schweden durch die Pandemie gekommen sind, viel besser als alle anderen Staaten. Die haben die Souveränität zu sagen, nein, wir machen es anders. Wir zwingen die Leute nicht zum Impfen, wir tragen keine Masken, wir gehen ganz normal damit um. Vorsichtig, aber normal. Und sie sind am besten durch die Pandemie. Das wird ja in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die müssen ja alle sich damit integrieren.
Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass man so ein weltweites System aufbaut und das über die Gesundheitsschiene alle Länder infiltriert.
Der rechte Arm der Verkündigung. Auch auf der anderen Seite.
Interessant, oder?
Ja? Wer hätte das gesagt, dass über die Gesundheitsbotschaft oder über die Gesundheit solche Maßnahmen kommen, hätte ich nie geglaubt.
Absolut, ja.
Oder nicht gedacht zumindest, ja.
Ich bin mal gespannt, was die WHO noch so vorhat und wie wir uns eigentlich selber schützen können. Ob nun vor der WHO oder vor irgendwelchen Krankheiten. Ich würde ganz gerne noch einen zweiten Gast dazu holen.
Ja.
Und ich sage mal, ein Hallo nach Australien. Die Barbara O'Neill sollte jetzt zugeschaltet sein. Barbara, es ist schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dich zu sehen. Es ist gut, hier zu sein.
Du bist zurzeit in Australien, stimmt das?
Ja, ich bin in Australien. Ich bin tatsächlich gerade auf der kleinen Insel Tasmanien, um meine Töchter zu besuchen.
Freut uns zu hören, denn wir wissen, dass du viel beschäftigt bist und die ganze Welt bereist.
Ja, das stimmt.
Wir sitzen hier gerade zusammen und besprechen das Thema Gesundheit und die Entwicklung nach der Corona-Zeit. Hierzu würde ich dir gerne eine Frage stellen. Nun, Jesus sagt, dass sich zum Ende der Zeit Seuchen ausbreiten werden. Die Krankheiten werden also zunehmen. Kann man schon erahnen, welche Krankheiten das sein werden? Oder ist es noch zu spekulativ, hier eine Vermutung zu äußern? Nehmen bestimmte Krankheiten bereits zu und wird die WHO den Menschen passende Lösungen anbieten?
Die Weltgesundheitsorganisation hat den Menschen historisch gesehen keine Lösungen gegeben. Und ich glaube nicht, dass sie Lösungen haben werden. Deine Frage ist interessant, aber ich denke nicht, dass es ein Rätsel ist. Und ich denke, dass es sehr leicht zu erkennen ist. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass über 90% der heutigen Krankheiten nicht übertragbar sind. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um Krankheiten, die man sich einfangen kann. Das sind Lebensstilkrankheiten. Und in Exodus Kapitel 24, Vers 15 sagt die Bibel, wenn du eifrig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in deinen Augen recht ist und seinen Geboten gehorchst und alle seine Satzungen hältst, werde ich dir keine dieser Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dies gibt uns damals, historisch, jetzt und in der Zukunft sehr klare Hinweise. Diese Krankheit ist tatsächlich ein Bruch der grundlegenden Gesetze des Körpers, der grundlegenden Gesetze des Planeten, der grundlegenden Gesetze unseres Seins. Und das ist moralisch, das ist mental und das ist auch physisch. Es besteht also kein Zweifel darüber, was die Ursache von Krankheiten ist. Und wenn die Zahlen zeigen, dass 90% der Krankheiten nicht übertragbar sind, das unterstützt dies ebenfalls. Schau mal, Keime verursachen keine Krankheiten. Sie sind das Ergebnis ungesunder Bedingungen. Nun ja, Florence Nightingale, und sie war zu derselben Zeit eine Zeitgenossin von Ellen White. Ellen White gab dieselbe Botschaft in Amerika, die Florence Nightingale in England gab. Außerdem führte sie bedeutende Reformen in indischen Krankenhäusern durch. Und sie sagte ganz klar, dass Krankheiten durch mangelnde Hygiene, sanitäre Einrichtungen und Ernährung verursacht werden. Das war Mitte des 18. Jahrhunderts und es war wegen der Reformen, die sie einführte, dass alle übertragbaren Krankheiten drastisch abnahmen. Und sie nahmen tatsächlich drastisch ab, bevor die Impfungen eingeführt wurden. Und dann, wenn wir schon beim Thema Impfungen sind, stellen wir heute fest, dass viele Krankheiten durch die Impfungen verursacht werden. Und jedes Medikament hat eine Nebenwirkung. Und als Jesus auf die Erde kam, billigte er keine medikamentöse Behandlung. Aber er befürwortete die einfachen, natürlichen Heilmittel. Denn es ist eine Tatsache, dass der menschliche Körper darauf ausgelegt ist, sich selbst zu heilen. Damals zu Jesu Zeiten, im Jahr 2024 und im Jahr 2028, falls wir da noch hier sind. Aber der Körper und der Körper allein kann die Heilung bewirken. Und die einfachen natürlichen Behandlungen, die uns gegeben wurden, arbeiten mit dem menschlichen Körper zusammen, um eine Heilung zu unterstützen. Eine andere Sache, die wir uns heute auf dem Planeten ansehen, ist, dass wir vergiftet werden. Wir werden durch Chemikalien vergiftet, durch Herbizide, Pestizide, durch die Stoffe, die wir tragen. Sieh mal, Nylon, Acryl und Polyester, drei Stoffe, die in einem chemischen Labor geschaffen wurden, nicht von Gott. Wir müssen zurück zu natürlichen Stoffen. Wir müssen zurück zur nachhaltigen Landwirtschaft. Wir müssen dem Körper wieder die richtigen Bedingungen für die Heilung geben, ihn gut hydriert halten, früh ins Bett gehen und eine gute Nachtruhe haben. Der Sonnenschein, jeden Tag ein Stück Sonne, solche einfachen natürlichen Heilmittel. Und du liest in 2. Mose 15, 26, wo Gott sagt, wenn du eifrig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, tust, was in seinen Augen recht ist, das bedeutet, meinem Körper Gutes tun. Achte auf seine Gebote, finde heraus, was sie sind, höre zu, wisse, was die Gesundheitsgesetze sind und dann tue es. Dann tue es. Es reicht nicht aus zu hören, wir müssen es auch tun. Also glaube ich, dass Krankheit zunimmt, hat zugenommen und wird zunehmen. Und ich glaube nicht, dass es ein Rätsel ist. Medikamente heilen niemals Krankheiten. Auf Seite 127 von Der Weg zur Gesundheit sagt Ellen White, lass die Ärzte den Menschen beibringen, dass die Heilkraft nicht in Medikamenten liegt, sondern in der Natur. Die einfachen, natürlichen Heilmittel sind für alle erreichbar. Sie sind diejenigen, die mit dem menschlichen Körper arbeiten, weil der menschliche Körper und nur der menschliche Körper die Kraft hat zu heilen. Deshalb glaube ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, die Kontrolle über unseren eigenen Körper und unsere eigene Gesundheit zu übernehmen und die einfachen natürlichen Heilmittel kennenzulernen, damit wir bei verschiedenen Problemen einfache natürliche Heilmittel anwenden können. Es gibt nichts zu befürchten. Und es ist in psychiatrischen Kreisen wohl bekannt. Und 2020 wurde es bewiesen, dass Angst Krankheit hervorrufen kann. Wir haben nichts zu fürchten. Jesus sagte in 2. Timotheus 1, Vers 7, ich habe euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Wissen ist Kraft. Liebe. Liebe vereint uns alle. Und ein gesunder Geist berücksichtigt die einfachen Prinzipien, die ich gerade angesprochen habe. Und der gesunde Geist sagt nun, das ergibt Sinn. Und mein Mann sagt, dass der Grund, warum viele Männer meine Gesundheitsvorträge ansehen, ist, dass sie Sinn ergeben. Denn als Michael und ich vor 27 Jahren heirateten, sagte er zu mir, ich hasse Gesundheitsvorträge. Aber dann sagte er, deine ergeben Sinn und es muss Sinn ergeben. Und ich muss sagen, dass Medikamenteneinnahme für mich keinen Sinn ergibt.
Vielen Dank, Barbara, für deine Ratschläge und deine Ermutigung, gerade in dieser Zeit. Auf die natürlichen Heilmittel zu schauen und auf Gottes Wort zu vertrauen. Ich denke, das ist besonders in diesen Tagen von wirklich großer Bedeutung.
Vielen Dank dir. Du hast gerade etwas erwähnt, das ich für äußerst wichtig halte, und das ist Vertrauen. Schau, Gottes Heilmethode basiert auf Glaube, basiert auf Vertrauen. Glaube an einen unglaublichen Körper mit einer eingebauten Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Und Hebräer 11, Vers 1 sagt, Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Mit anderen Worten, wenn man es sehen kann, ist es kein Glaube. Mir geht's noch nicht besser, aber ich habe den Glauben, dass es mir besser gehen wird. Und das kann ein wenig Zeit dauern, aber der Körper ist in der Lage dazu. Während das andere System der sogenannten Heilung in der heutigen Schulmedizin wirklich auf Angst basiert. Du musst dieses Medikament sofort einnehmen. Nun, musst du nicht. Du musst diese Operation sofort durchführen lassen. Nun, eigentlich nicht. Und darum sage ich den Leuten, sie können dem Gesundheitsfachmann, der ihnen das gesagt hat, antworten, vielen Dank für Ihren Rat, ich werde das ernsthaft in Betracht ziehen. Und dann wägen sie die Vor- und Nachteile ab, weil Gottes Regierung eine Regierung der Freiheit ist. Und Freiheit basiert auf freier Wahl. Und ich bin der Meister meines Schicksals. Ich bin derjenige, der entscheidet, was ich mit meinem Körper mache und was nicht. Gott ist kein Gott der Gewalt. Wann immer Druck oder Zwang ins Spiel kommen, ist das nicht von Gott.
Danke, Barbara. Vielleicht ein schöner Gedanke und Vorsatz für das Jahr 2025, ein paar gute Änderungen im Lebensstil vorzunehmen und für die kommenden Gefahren gerüstet zu sein. Vielen Dank, Barbara, dass du bei uns warst.
Thank you. It's a pleasure.
Danke.
Ist sie nicht eine sympathische Frau, die Barbara?
Absolut.
So einfach eigentlich auch und so klar, wie sie spricht, das kann ja jedes Kind verstehen. Und mir hat es gefallen, sie spricht auch viel über Glaube und Vertrauen, also wie wichtig die Psyche ist. Und wir haben ja im Christentum, in der Bibel, ja eine wunderbare Grundlage, wie wir dazu kommen können. Anstelle ständig Nachrichten zu hören und sich Angst machen zu lassen die ganze Zeit, lasst uns doch mit Christus beschäftigen, mit der Bibel. Und nicht umsonst sind ihre Vorträge ausgebucht. Viele Menschen wandern zu ihren Vorträgen hin. Sie wird auch nächstes Jahr wieder in Europa sein. Sie war ja dieses Jahr auch hier. Also wir hatten eine sehr gute Zeit mit ihr. Viele Menschen sind gekommen. Wir hatten hier bei uns in Eckental einen Vortrag in Ulm und noch woanders. Aber ich muss sagen, sehr sympathisch, wie sie das rüberbringt und so. Einfach zum Punkt hin und für jedermann anwendbar.
Ich höre sie auch super gerne. Und ich finde es auch schön, dass sie diese Tipps gibt. Also sie sagt zum Beispiel, habt da keine Angst. Achtet darauf, dass ihr für euch in den Möglichkeiten, die ihr habt, gesund lebt. Ihr könnt die einzelnen einfachen Dinge anwenden. Kurt Pieslinger ruft auf und sagt, betet für den Frieden. Das sind so elementare Dinge, genau, mit die wir oft so wegsehen.
Genau. Nee, sehr schön.
Übrigens, diese Corona-Pandemie oder die Nachwirkungen davon, die haben ja ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Erinnerst du dich noch an den Richter aus Thüringen? Wir können das hier mal zeigen.
Aus Weimar, glaube ich.
Richtig, genau. Da haben wir den Artikel hier. Da heißt es in der Tagesschau, Strafe gegen Weimarer Maskenrichter. Bundesgerichtshof bestätigt Urteil. Nun, das war jetzt im November diesen Jahres. Da war doch ein Richter, der sozusagen zwei Schulen bestimmt hat, dass die Kinder da keine Masken tragen brauchen. Also es war ja ein Familienrichter, er hat fürs Kindeswohl gehandelt und wurde daraufhin angeklagt und das zu 2 Jahren auf Bewährung. Dagegen ist er in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof bestätigt jetzt, doch, doch, das war alles korrekt. Der Mann hat 2 Jahre Bewährungsstrafe und verliert dadurch natürlich auch seinen Beruf als Richter.
Ist ja eigentlich unglaublich. Unglaublich, wo doch viele jetzt schon sehen, dass das Ganze nicht gerechtfertigt war, dass Masken nicht geholfen haben und all diese Dinge. Und trotzdem bestätigen die Richter das. Das ist Unrecht.
Das hat mich auch gewundert. Vor allem, er verliert auch seine ganzen Pensionsbezüge. Oh. Also, der tut mir richtig leid, der Mann.
Ja.
Dabei hat er nichts Böses gewollt.
Nein. Und es gibt ja noch andere Menschen, wie zum Beispiel Rainer Füllmich. Hast du von dem gehört?
Ja, der Anwalt.
Der Rechtsanwalt, der quasi weltweit vernetzt war und gesagt hat, wir werden uns das nicht gefallen lassen, wir werden die Staaten oder die WHO verklagen. Mhm. Und den hat man in Mexiko unter einem Vorwand in die deutsche Botschaft quasi gelotst oder gelockt, ihn festgenommen, nach Deutschland gebracht und jetzt sitzt er seit 1,5 Jahren im Gefängnis, über ein Jahr. Ich denke sogar in Einzelhaft teilweise, ohne Prozess bis jetzt. Also ich frage mich, was in Deutschland sowas passieren kann.
In mittelalterlichen Methoden, ne?
Ja.
Jemanden einfach wegsperren.
Ja.
Aber das ist ja neuerdings möglich. Du kannst ja jemanden auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft nehmen, seit diesen Antiterrorgesetzen. Ist schon tragisch, das zu sehen, ja. Aber da sieht man also, wie die Leute kämpfen, ne? Also es sind einfach keine lauteren Methoden. Ich habe so das Gefühl, die Wahrheit wird gar nicht mehr gesucht. Das interessiert gar nicht. Also ich habe Recht und ich will dieses Recht durchsetzen, ob es nun die Wahrheit ist oder nicht.
Aber ich bin jetzt gespannt, der neue Gesundheitsminister von Donald Trump, JFK Jr., ob der entsprechend hier was machen wird. Es heißt ja, er wird etwas gegen die Pharmaindustrie vorgehen. Mal schauen.
Da können wir wirklich gespannt sein, ja.
Mal schauen.
Da bin ich schon gespannt auf unseren Jahresrückblick im nächsten Jahr.
Ja, genau.
Schauen wir mal. Ich möchte dir mal was zeigen aus Matthäus 24. In Matthäus 24, da sagt Christus eben über das Ende der Zeit. Und ich lese mal von Vers 12 bis Vers 14. Da sagt er, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Mhm. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich sehen können.
Das stimmt.
Die Gesetzlosigkeit nimmt wirklich langsam überhand. Es geht nicht mehr darum, was ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit. Es geht nur darum, ich will mein Recht durchsetzen.
Oder es heißt woanders, weil die Liebe zur Wahrheit abnimmt oder abgenommen hat oder sie nicht angenommen wurde. Und das ist wirklich wahr heute, ja. Es ist tragisch, ja.
Ja.
Naja, also ich hoffe, Corona können wir irgendwann mal abschließen.
Ja, ich hoffe es auch, ich hoffe es auch. Vielleicht, wir könnten jetzt Corona mal abschließen und zum nächsten Punkt kommen. Denn es hat ja noch viel mehr sozusagen in diesem Jahr stattgefunden. Denn nicht nur die Corona-Pandemie oder sozusagen diese Impfsachen und die Sachen sollen nicht untersucht werden im Bundestag, sondern, erinnerst du dich, unsere Pipelines wurden ja gesprengt. Also irgendwie in der Ostsee. Jetzt alle Länder sagen, ja, das war ganz klar Sabotage. Also irgendjemand hat das da kaputt gemacht. Wir können hier mal vielleicht ein Bild zeigen von diesen Pipelines, wo sie verlaufen. Und da in der Nähe der Insel Bornholm die 3 Lecks, die da hineingesprengt worden sind. Und auch diese Dinge sollen nicht untersucht werden. Immer wieder gab es jetzt Anträge, dass untersucht werden soll. Dänemark und Schweden sagen, naja gut, das ist eine deutsche Sache, damit haben wir nichts zu tun. Also wir können hier nichts untersuchen, denn bei uns gibt es keine Straftaten. Das muss eine deutsche Sache sein. Und der Deutsche Bundestag will nicht.
Unglaublich eigentlich. Da wird eine deutsche Leitung gesprengt und dann werden Gerüchte in die Welt gestreut. Es waren irgendwelche ukrainische Abenteuertruppe, die das wohl mit einem Schlauchboot gemacht hat. Also es ist Wahnsinn.
Und den Ausweis vergessen hat auf dem Boot. Ne?
Das
erinnert mich so ein bisschen an das World Trade Center.
Genau.
Der Ausweis, der oben drauf lag.
Genau.
Das ist, aber ich meine, was das bedeutet für die deutsche Wirtschaft, ich meine, das sind so ein bisschen unsere, ich will nicht sagen unsere Lebensadern, aber fast. Daher bekamen wir unsere Energie.
Genau.
Und das ist jetzt nicht mehr. Und das an einem Wirtschaftsstandort wie Deutschland. Apropos Wirtschaft, wie sieht es mit unserer Wirtschaft eigentlich aus im Land?
Naja, wenn ich mir die Bauwirtschaft anschaue, wo ich tätig bin, dann kann ich nur sagen, die stagniert wirklich. Und wir hatten jetzt wohl... Also ich hab Verbindungen zu Steinindustrie, die quasi ihre Steine verkaufen. Und der Herr sagte mir letztens, weil er mich anrief, dass sie 60% weniger Umsatz haben als vor 2 Jahren und 20% schon als letztes Jahr. Also es geht richtig runter.
Mhm. Das ist bemerkenswert. Auch im Deutschen Bundestag, wenn wir hier im, mal raufgucken, 25.11.2024, auch Sie schreiben, die Wirtschaft stagniert weiter. Also Sie bestätigen, was du sagst.
Leider.
Das können wir, glaube ich, auch alle sehen. Nun, Wirtschaft geht runter. Wie geht es weiter? Also, wir wissen, dass unser Finanzminister wurde auch entlassen. Nun gucken wir hier auf die Bayerischer Rundfunk 24. Sie schreiben aus für die Ampel besiegelt. Wie geht es jetzt weiter? Also nicht nur das, sondern unsere Regierung ist auseinandergeflogen in Deutschland. Passiert auch nicht oft, dass vor Abschluss der Wahlperiode sich eine Regierung auflöst. Aber es war einfach katastrophal. Also man kann es nicht anders sagen.
Das stimmt. Das stimmt, aber die Sache ist ja die, ändert sich was? Das ist ja die Frage.
Da, das
Ja.
ist die Hoffnung von so vielen, ne?
Es gab ja Wahlen in den anderen Bundesländern und
Richtig.
hat sich da was geändert?
Ja, da können wir überhaupt mal drauf. Es war ja, welche drei Bundesländer? Es war jetzt in
Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Da können wir mal schauen, wie das da damals mal so eine Hochrechnung in diesem Jahr 2024. Sachsen, Thüringen, Brandenburg wählen, also sollen neu wählen und es gibt jetzt Umfragen. Und die Umfragen, das ist hier ein Bild vom 27. März. Da sah das so aus.
Also
Also,
vor der Wahl.
genau, vor der Wahl, genau. Also lange vor der Wahl eigentlich. Da sahen, also das waren so die Parteien, hat sich nachher noch ein bisschen verschoben, aber so sah es in den Ländern aus. Und dann passierte etwas sehr Beeindruckendes. Nachdem dieses Ergebnis raus war, 2,5 Wochen später, gab es ein Schreiben in die Gemeinden. Die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung, also hat sich, das ist die Vereinigung der Adventgemeinden im Berlin-Mitteldeutschen Raum, die hat ein Schreiben rausgegeben, das so ein bisschen rumging. Ich habe das hier mal, kann man es auf der linken Seite, kann man dieses Schreiben sehen. Und ich zitiere mal daraus. Also, da heißt es hier: Wir beobachten, dass politische Ansichten radikaler werden. Gruppierungen und ganze Parteien vertreten zunehmend extremistische Konzepte. Zu ihnen zählt auch die Alternative für Deutschland, kurz AfD. Nach mehrjähriger Prüfung hat der Verfassungsschutz die AfD-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Wir rufen auf, sich von diesen extremistischen und nationalistischen Konzepten zu distanzieren. Alle Achtung, also ein politischer Aufruf, sich zu distanzieren von bestimmten Gruppen. Finde ich spannend, dass sowas gemacht wird in Gemeinden. Das gab es ja schon mal, das war beim Dritten Reich, also lange her, dass diese Aufrufe kamen. Ich würde dazu ganz gerne mal unseren nächsten Gast befragen. Holen wir dazu mal den Fritz Dengel mit ins Studio. Nun, Frage an Fritz Dengel. Hallo Fritz, schön, dass du bei uns bist. Mal eine Frage zur Politik in diesem Land oder zum Aufruf, sich politisch zu involvieren oder auch nicht. Die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung hat ein Schreiben herausgegeben, in dem die Mitglieder der Gemeinden dazu aufgerufen werden, sich politisch gegen eine Partei zu positionieren. Unabhängig davon, ob man die eine oder andere Partei mag oder nicht. Wie empfindest du solch ein Schreiben? Ist es geschickt und ratsam für Glaubensgemeinschaften, parteipolitische Statements herauszugeben und die Mitglieder dazu aufzurufen, bestimmte Parteien zu wählen oder eben nicht zu wählen? Was glaubst du, könnte ein Grund sein, dass sich Glaubensgemeinschaften parteipolitisch positionieren und auch ihre Mitglieder dazu aufrufen?
Ja, ich meine mich zu erinnern an dieses Statement, ich glaube im April 22, glaube ich, war das. Auf jeden Fall, ja, die Frage ist wirklich sehr interessant, zumal sie ja jetzt in einem Fokus steht, der noch viel, viel größer und viel wichtiger ist wie noch vor Jahren, ja, weil wir sehen ja, wie sich alles in der Welt entwickelt und da ist alles momentan, was man anfasst, wird fast schon zum Brandherd, ja, und gerade in der Politik, in der Wirtschaft sowieso. Ja, sie haben ein Statement rausgegeben und haben auch eine klare Aussage dazu gemacht, haben auch Parteien bei Namen genannt dort in diesem Statement. Ja, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt Ellen White dazu? Zum einen haben wir in Römer 12, Vers 2, das, was Paulus sagt, wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen. Das heißt also, das, was in der Welt läuft, ist eins, das, was auf Glaubensebene läuft, also Kirche und Staat, das war schon immer von Gott so gewünscht, dass das komplett getrennt wird. Das heißt aber nicht, dass wir keine eigene Meinung haben dürfen zu den Ereignissen in der Welt, zu den politischen Geschehnissen und so weiter. Ja. Aber dazu sagt Ellen White etwas sehr Interessantes, ja, was wir mit dieser Meinung tun sollen. Und zwar im Buch Diener des Evangeliums Da, ich lese es mal eben kurz vor. Da sagte sie, auf Seite 347, der Zehnte sollte nicht benutzt werden, um irgendjemanden zu bezahlen, der Reden über politische Fragen hält. Ein Lehrer, Prediger oder Leiter in unseren Reihen, der von dem Verlangen getrieben wird, seine Meinungen über politische Fragen kundzutun, sollte sich zur Wahrheit bekehren lassen oder seine Arbeit aufgeben. Das ist mal interessant. Weiter sagt sie, sein Einfluss muss davon zeugen, dass er Gottes Mitarbeiter ist, indem er Seelen für Christum gewinnt. Und jetzt wird es richtig heiß. Andernfalls muss ihm sein Beglaubigungsschein genommen werden. Denn wenn er sich nicht ändert, wird er nur Schaden anrichten. Also, das ist aber auch nicht das einzige Zitat von Ellen White. In dieser Richtung hat sie noch ein paar Aussagen gemacht, die sehr deutlich und klar sind. Es gibt auch eine Aussage, wo sie auch deutlich sagt, es ist nicht, also sie sagt nicht per se verboten, dass du dich überhaupt in politische Dinge einmischst. Sie sagt in einem Zitat, für die Gemeinde geschrieben, glaube ich, Band 2, da sagt sie, du kannst wählen gehen, aber behalte es für dich. Du sollst nicht hergehen und das breittreten und den Leuten, die Leute beeinflussen, in der Gemeinde speziell, ja, sondern das ist deine Sache. Aber hier, was Gemeindeleben anbetrifft, ja, das Glaubensleben, da ist sie sehr klar. Und also einer der letzten Sätze hier, andernfalls muss ihm sein Beglaubigungsschein genommen werden. Ich glaube, das ist echt deutlich und klar. Insofern finde ich das Statement, was die Vereinigung rausgegeben hat, völligen Nonsens. Es ist komplett gegen die Bibel. Denn die Bibel bzw. Gott sagt, haltet euch da raus, ihr habt einen anderen Auftrag. Aber scheinbar scheint ihnen ein Auftrag hier doch noch wichtiger zu sein.
Was glaubst du, könnte ein Grund sein, dass sich Glaubensgemeinschaften parteipolitisch positionieren und auch ihre Mitglieder dazu aufrufen?
Da fällt mir ein, Political Correctness. Das ist ja dieses internationale Wort, das ja heute in aller Munde ist. Und hier in Deutschland reden wir über politisch korrekt oder politisch unkorrekt. Was heißt das? Im Grunde genommen ist es nichts anderes als die Meinung der Gesellschaft. Ja? Interessant ist aber, dass eine Meinung nicht einfach so entsteht. Meinungen werden gebildet. Und das Interessante ist, es gibt verschiedene Themen, ja, die immer wieder, ja, das sind heiße Eisen. Wenn wir die letzten Jahre anschauen, Thema Impfen, Thema Klimawandel, Thema Gendern und so weiter, ja, das spaltet die Bevölkerung. Interessant ist, dass dahinter Interessensgruppen stehen. Ja, also wer gibt denn vor, was politisch korrekt und was politisch inkorrekt ist? Ja? Das kommt nicht einfach so aus irgendeiner natürlichen Quelle, sondern das wird vorgegeben von bestimmten Gruppen, von bestimmten Machtleuten, ja, die bestimmte Interessen vertreten. Und die nutzen den Mainstream dazu, dass diese Meinung dann in der Gesellschaft gepusht wird. Und schon hat man zu einem Thema eine klare Meinung und jetzt kommt's. Wehe, du weichst davon ab. Was passiert, wenn du davon abweichst? Ja? Du wirst automatisch an den Rand gedrängt, bis hin zu Diffamierung und Stigmatisierung von Gruppen oder von Personen. Ja? Wir kennen diese Geschichten. Das ist pure Diktatur. Ich selber bin in Rumänien aufgewachsen, 10 Jahre alt, und ich erinnere mich noch sehr gut, wir kamen mit 10 Jahren, als ich 10 war nach Deutschland. Ich erinnere mich sehr gut daran. Wir durften über unseren damaligen Führer, den Ceausescu, kein schlechtes Wort sagen in der Öffentlichkeit. Das wurde mir auch als Kind deutlich und klar gesagt. Wehe wenn, da kommt dein Vater ins Gefängnis. Und es war auch mal fast schon so weit. Ja? Weil wir Kinder, was weißt du davon? Ja? Und schon als Kinder muss man so aufpassen und wird so getrimmt. Ja? Und das ist eine Diktatur. Und alles, was abweicht von der Meinung, die in einem Staat existiert oder existieren darf und dazu keine andere, ja, wenn das dann als gefährlich, als extrem, als fanatisch betrachtet wird, dann kannst du wissen, wir befinden uns in einer Diktatur, und darauf läuft gerade alles hinaus. Und jetzt wollen natürlich unsere Leute, diese BMV, ja, die Vereinigung, die möchte nicht an den Rand gedrängt werden, die möchte politisch korrekt sein. Sie haben Angst vor den Folgen, wenn sie sich nicht dem beugen, was die Mehrheit oder die Masse sagt, unabhängig, ob eine Sache dann richtig oder falsch ist. Um das geht es gar nicht. Es geht um die Meinungsbildung, um die Interessen dahinter. Und meine Meinung ist, dass die BMV hier genau den Fehler gemacht hat und in diese Falle reingetreten ist, wie viele andere es auch tun, nämlich keine eigene Meinung zu haben, sich der Meinung der Mehrheit anzuschließen und nicht zu hinterfragen, ist das falsch oder richtig. Das ist meiner Meinung nach der Grund dafür.
Vielen Dank. an Fritz Dengel.
Dankeschön, dir auch, Ronny.
Es gibt ja dazu ja auch vom Geist der Weissagung von Ellweit Zitate, wie wir damit umgehen sollen, oder? Da können wir vielleicht mal eins, zwei vorlesen. Was denkst du?
Ja, es gibt ja jede Menge, wie du sagst. Hast du welches da?
Ich habe eins da.
Ja?
Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, 3, 4, 5. Welche Stellung ihr auch zur Stimmabgabe im politischen Bereich einnehmen mögt, ihr sollt euch dazu nicht öffentlich äußern. Weder in Wort noch Schrift. In unseren Gemeinden soll die Verkündigung der drei Engelbotschaften im Mittelpunkt stehen. Nicht die Frage, ob wir für diesen oder jenen unsere Stimme abgeben. Adventisten sollten sich vor allem an Gott gebunden fühlen. Ich finde es so schön ausgleichend, was sie sagt.
Absolut, ja.
Ja. Ein guter Ratschlag. Ich glaube, das sollen wir beachten.
Ja, wir sollten keine Parteipolitik machen.
Absolut.
Jeder hat das Recht, hier in dem Land zu wählen oder auch nicht zu wählen, was er will. Aber ich sollte niemanden dazu zwingen oder unter Druck setzen, die Partei zu wählen, die ich gut finde.
Genau, genau. Und sie schreibt noch weiter, für die Gemeinde geschrieben, Band 2, 3, 4, 5, schreibt sie weiter, meine Brüder, habt ihr vergessen, dass Gott keinen von euch beauftragt hat, seine politische Überzeugung in unseren Zeitschriften oder in Gemeindeveranstaltungen zu äußern? Wenn Gottes Volk zusammenkommt, dann sollte es auch Gottes Wort hören. Wir sollten uns als Gemeinde niemals in die Politik einmischen oder in politische Auseinandersetzungen hineinziehen lassen. Gottes Wort warnt davor, mit den Ungläubigen gemeinsame Sache zu machen oder uns gar an sie zu binden. Es gibt keine gemeinsame Plattform, auf der eine enge Zusammenarbeit möglich wäre. Wer Gottes Willen an einer Stelle missachtet, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, sagt die Schrift. Behalte es besser für dich. Und wenn du bei der Wahl deine Stimme gibst und fühle dich vor allem nicht dazu berufen, andere zu nötigen, sich deiner Meinung anzuschließen. Das erinnert mich so ein bisschen an den jetzt mittlerweile leider verstorbenen Dr. Farag. Dr. Farag war ja auch Politiker in gewisser Hinsicht. Ja. Er arbeitete für Ronald Reagan und für die Zimbabwe-Regierung. Und er hatte eines Tages eine Einladung bekommen von damaligen Herrscher Mugabe. Robert Mugabe hat ihn eingeladen und wollte mit ihm also mehr Kontakt haben und so weiter. Er hat sich distanziert, der Dr. Farag. Er sagte, wenn ich da hingehe, dann denken alle, ich bin mit ihm. Er wollte sich quasi schmücken mit ihm. Schau, wir haben hier auch Waisenhäuser und wir dulden weiße Menschen und so weiter. Und er hat gesagt, nein, ich gehe lieber nicht hin, ich bleibe unpolitisch, ich kommuniziere mal mit ihm, aber ich stelle mich nicht vor die Kameras und mache hier große Bilder. Und es war weise. Es war weise.
Interessant, ja. Es ist, glaube ich, gar nicht einfach, sich politisch immer zu distanzieren oder irgendwie neutral zu halten. Aber wir sollten es tun, wo immer wir können.
Ja. Es gibt ja keine Regierung, die uns wirklich vertritt. Es gibt keine Partei, die uns wirklich vertritt. Oder? Mhm. Gibt es eine? Nein. Die einen sind für Homo-Ehe, die anderen sind für andere Sachen, die wir nicht übereinstimmen. Also, wen kannst du nur wählen?
Ist schwierig, ja. Und es geht jeder Generation so. Ich weiß, sogar unsere Pioniere haben sich darüber gestritten, ob sie wählen gehen sollen oder nicht. Nachher haben sie gesagt, naja, suche der Stadt Bestes. Aber keiner setzt dem anderen unter Druck, dass er das wählen muss oder das. Und wenn einer von der Kanzel predigen sollte, dass du wählen sollst, dann soll ihm sein Beglaubigungsschein entzogen werden, schreibt Ellen White.
So ist es. Überlass es ja einem jeden seinem Gewissen. Ganz absolut. Einfach. Mhm.
Apropos wählen. Du weißt ja, in dem Jahr 2024, jetzt war ja auch, das war ja das Highlight eigentlich so ein bisschen mit des Jahres, die US-Wahlen hatten sich angekündigt und alle fieberten darauf hin, was da nun bei rauskommt. Und schon im Vorfeld, also jetzt im Wahlkampf, gingen solche Bilder durch die Presse. Scheinbar haben wir auch die Videos gesehen, können wir hier vielleicht mal einblenden. Donald Trump wurde angeschossen während des Wahlkampfs, also der ehemalige Präsident und Präsidentschaftsanwärter jetzt. Ein Attentat wird auf ihn verübt und nicht nur das eine. Wenn wir etwas weiter schauen, eine neue Züricher Zeitung berichtet darüber, nach dem zweiten Mordversuch werden Forderungen nach besserem Schutz für Donald Trump laut. Also auch einen zweiten Versuch hat es gegeben, dann im September den Donald Trump zu ermorden. Wie weit das jetzt war, kann ich nicht beurteilen. Es wurde wohl ein Täter gefunden und auch ein Gewehr gefunden. Aber man sieht, also es ist irgendwie nicht mehr ganz sicher, sich politisch irgendwo zu engagieren. Es gibt jetzt nicht nur einfach diesen, ich bin nicht deiner Meinung, lass uns mal drüber reden, sondern ich hasse dich, ich bringe dich am besten um, wenn du nicht meiner Ansicht bist.
Ja. Es wird immer radikaler und auch der Wahlkampf in den USA ist ja rein sprachlich schon schwierig, sagen wir mal so. Ja, schwierig.
Absolut, ja. Es ist also teilweise traurig, das zu sehen. Ja. Auch diese Auseinandersetzung zwischen auch Trump und Biden, wie sie miteinander gesprochen ja, haben auf den genau. Veranstaltungen.
Oder dann die Harris, diese persönlichen Angriffe. Mhm. Also es hat ja kein Niveau mehr im Prinzip. Ja. Da genau. geht es nicht um die politischen Inhalte, sondern da wird es persönlich, ja. Das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Ne?
Absolut. Eigentlich wünscht man sich einen weisen Präsidenten und man sieht so ein bisschen, ich will nicht sagen Kindergarten, aber man sieht eigentlich Dinge, die eigentlich in der Erziehung hätten rausgenommen werden müssen.
Genau.
Okay. Nichtsdestotrotz, die Wahlen kamen.
Wie sind die denn ausgegangen?
Ja, wir alle haben sie mit viel Spannung verfolgt. Wir können das hier vielleicht mal zeigen. Das ist hier zumindest das Bild, das das ZDF damals gepostet hatte. Und da sieht man so ein bisschen die verschiedenen Staaten. In Rot hier gekennzeichnet alle diejenigen, die den Donald Trump gewählt haben. Die Harris hier in Blau. Und spannend, dass im Südosten der USA alles rot ist. Das ist der gesamte Bible Belt. Also die ganzen, ja, wie sagt man, evangelikalen Christen. Die haben alle Donald Trump gewählt. Also alle, zumindest die einzelnen Staaten. Dazu, und das muss man mal dazu sagen, er hat auch die Mehrheit im Senat bekommen. Und diesmal sogar die Mehrheit im Repräsentantenhaus, was er bei der letzten Wahl ja nicht hatte, als er Präsident wurde. Und jetzt hat er also die Wahlmänner alle unter sich, er hat den Senat unter sich und das Repräsentantenhaus. Das heißt, er kann wirklich frei durchregieren, ohne Widerstand, wie es aussieht, was immer das bedeutet.
Und er hat schon angekündigt, er wird drastische Änderungen machen. Sein Wahlkampfteam, hätte ich gesagt, nee, sein Ministerteam hat er ja schon zusammen. Soweit ich das weiß. Und wir werden sicherlich ein paar drastische Änderungen nächstes Jahr sehen in Amerikas Verhalten und in ihrer Politik.
Das denke ich auch. Ich meine, viele hoffen ja auf Frieden und Wirtschaftsaufschwung. Viele sagen, Donald Trump hat die Macht, Frieden auf der Welt herzustellen, die Wirtschaft wieder zu stärken. Andere wiederum, die fürchten bei dem, was sie so sehen, dass unter ihm vielleicht sogar schon das Mahlzeichen des Tieres aufgerichtet werden könne. Also die Sonntagsgesetzgebung in den USA. Ob das so weit kommt, ob das unter ihm schon so ist, vielleicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kommt es irgendwie aus der religiösen rechten Seite. Und der ist er ja sehr nah. Also es könnte so sein. Und vieles deutete darauf hin, du hast wahrscheinlich gehört von diesem ominösen Projekt 25. Das ging ja auch so durch aller Munde. Wir können mir hier mal zeigen, ZDF heute skizziert darüber so ein ganz kleinen Artikel. Da heißt es hier, Projekt 2025 skizziert einen 180-Tage-Plan. Und dann, was das ist. Und unten steht hier die Warnung der Kritiker. Kritiker sehen in Project 2025 eine Blaupause für einen Abbau der Demokratie und der Etablierung einer rechtsautoritären Herrschaft. Der Verfassungsrechtler Erwin Kaminsky von der University of California in Berkeley bezeichnete die Pläne als zutiefst beängstigend. Sie beschreiben eine Bewegung hin zu einer autoritären Regierung. Alle Achtung.
Schreibt nicht Offenbarung 13 und 14 davon?
Genau, ich glaube, wir sehen gerade in Offenbarung 13, Offenbarung 14 die Gegenbewegung, in Offenbarung 13, wie sich sowas etabliert. Also
genau.
Wie das ein Bild des Tieres, also ein Bild des römisch-katholischen Kirchenstaats aufgebaut wird. Also ein Abbild davon, was genauso aussieht, nur protestantisch.
Genau. Aber ich glaube, da gibt es jemanden, der verfolgt das ganz
Das wäre gut. Jetzt genau mein nächster Kandidat. Ich bin ja immer froh, wenn wir ihn dabei haben. Schalten wir ihm doch mal zu. Also ein herzliches Willkommen ins 40 Grad warme Südafrika zu Professor Walter Veit. Wir sprechen gerade über die Umwälzung in den USA im Hinblick auf die dortigen Wahlen. Dürfen wir dazu eine Frage stellen?
Ja.
Nun, Donald Trump hat die US-Wahlen auf allen Ebenen gewonnen. Im Schatten des Wahlkampfes wurde auch immer wieder auf das Projekt 2025 eingegangen. Die Opposition befürchtet, dass durch dieses Projekt die Demokratie in den USA unterminiert wird und eine Tür für ein totalitäres System geöffnet werden könne. Wie real schätzt du diese Gefahr ein?
Es kommt darauf an, wie man es definiert. Die ganze republikanische Gruppe ist eigentlich für Kirche und Staat zusammen, sind also gegen die Trennung von Kirche und Staat. und behaupten, dass das nicht eigentlich in der Verfassung war, sondern nur in einem Brief. Und dass das nicht das Ziel war, um Kirche und Staat zu trennen. Und in diesem Bericht steht es ja ganz eindeutig, in diesem 2025-Dokument, was über 900 Seiten lang ist, dass diese Trennung soll im großen Maße aufgehoben werden. Die Kirche darf also etwas zu politischen Dingen sagen. Und Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er die Macht der Kirchen wiederherstellen wird. Mit anderen Worten, was wollen Sie da machen? Und es ist ja auch eindeutig da in diesem Dokument, dass Sonntagsgesetze auf dem Tisch sind. Und unter anderem haben Sie gesagt, dass wenn andere einen anderen Tag als wichtig erachten, dann kann man dafür wohl einen Plan machen. Aber es geht immer wieder zurück auf den Sonntag. Und das große Ziel mit dem Sonntag ist ja synchronisierte Zeit. Und die beiden Administrationen hat ja gesagt, dass das Ziel ist, um die Familie wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und Papst Franziskus hat ja die Familie gebraucht als Argument für ein Sonntagsgesetz, ein synchronisiertes Gesetz. Mit anderen Worten, wenn es nicht synchronisiert ist, dann ist die Familie nicht beisammen. Ein Tag ist nicht genug. Es muss ein synchronisierter Tag sein. Mit anderen Worten, beide Eltern und Kinder müssen alle frei sein an einem bestimmten Tag und dann bleibt wirklich nur noch der Sonntag übrig und kein anderer. Also das sind die Ziele und das ist, was sie vorhaben.
Siehst du eine Gefahr darin, dass diese Anfänge in den USA in ein totalitäres System übergehen könnten?
Sie reden viel von Freiheit und Glaubensfreiheit, aber Glaubensfreiheit nach einem katholischen Denken ist ja immer beschränkt auf das Allgemeinwohl. Man darf nur Freiheit haben, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Und naja, was ist das Allgemeinwohl? Wenn das definiert wird und dass synchronisierte Zeit dazugehört, damit das Gemeinwohl eben bestätigt wird, naja, dann kann man solche Sätze machen, die auch wiederum moralische Komponente haben. Und wenn es kommt zu den biblischen Gesetzen, ja, sie glauben ja, sie halten die biblischen Gesetze, aber es sind päpstliche Gesetze und keine biblischen Gesetze. Dann kann es zu einem moralischen Zwiespalt kommen. Und ich glaube, das wird genau der Fall sein. Denn wie besser kann man Loyalität zeigen, außer durch absoluten Gehorsam zu den Satzungen Gottes oder den Satzungen der Menschen? Und das ist die Wahl. Und das ist das Mahlzeichen. Und Rom hat ja gesagt, das Mahlzeichen ihrer göttlichen Macht ist, dass sie den Sonntag eingesetzt haben und den Sabbat verlegt haben auf den Sonntag. Und das ist das Mahlzeichen ihrer göttlichen Autorität. Also es geht nicht nur um einen Tag, es geht um wessens Autorität ist maßgebend in unserem Leben.
Spannend zu hören. Vielen Dank, Walter, dass du dir immer die Zeit nimmst und uns hilfst, politische Ereignisse richtig einzuordnen. Nun, ich bin gespannt, was uns jetzt in Zukunft gerade im Hinblick auf das Jahr 2025 erwartet und wie schnell wir auf die Sonntagsgesetze zusteuern werden.
Ja, well, dieses Dokument macht ja einen ziemlichen Aufwand, durch zu behaupten, dass diese Dinge, die da drin stehen, von Tag 1 ab eingesetzt werden müssen. Jetzt wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig, aber die Punkte sollen angesprochen werden von Tag 1. Es geht, denke ich, erstmal um die Grenzen und es geht um Sozialrechte und so weiter und Asylanten. Das ist erstmal Nummer 1. Nummer 2 ist, um die Medien wieder auf die gleiche Ebene zu kriegen. Und ich denke, da passiert ja jetzt allerhand. Denn Trump redet ja mit den verschiedenen Medien, auch mit den Liberalen, und sie rücken alle ein wenig zur Mitte. Und das ist genau, was passieren muss. Das Pendulum war zu weit nach links. Das Pendulum muss jetzt schwingen nach rechts. Aber ob es in der Mitte bleibt, das glaube ich nicht. Ich denke, ein Pendulum schwingt immer erst ein bisschen vorbei an der Mitte.
Na, dann sind wir gespannt, was uns jetzt im Januar erwartet, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht und ob es einen politischen Umbruch geben wird. Vielen Dank, Walter, und liebe Grüße nach Südafrika. Ja, spannend, was wir da in den USA sehen. Das Projekt 25 greift um sich und es könnte in ein totalitäres System hineingehen, so wie wir es in Offenbarung 13 beschrieben haben.
Also ich denke, das ist es. Es gibt ja ein schönes Zitat hier. Auch hier vom Schatzkammer der Erzeugnisse, Band 2, 131. Und ich lese mal kurz vor, da heißt es, Kirche und Staat treffen jetzt Vorbereitungen für den künftigen Kampf. Die Protestanten wie die Katholiken arbeiten getarnt daran, den Sonntag hervortreten zu lassen. Im ganzen Lande, gemeint sind die USA, richtet das Papsttum seine stolzen, wuchtigen Bauten auf, in deren geheimen Tiefen sich die früheren Verfolgungen wiederholen sollen. In gewaltigem Maßstab wird auch der Weg für jene lügenhaften Wunder vorbereitet, durch die Satan, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführen möchte. Das ist die Bestätigung.
Das ist schon also erschreckend, das zu hören.
Ah, ja. Nicht aber schön, aber es ist.
Es ist interessant, ja. Im ganzen Land, in den USA, sowohl die Katholiken als auch die Protestanten beteiligt, um das Ding aufzubauen. Da bin ich wirklich gespannt, was 2025 bringen wird. Und das betrifft, also das ist jetzt nur die großen Kirchen, die große religiöse Bewegung in den USA. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere Gemeinde gucken, also auf die Adventgemeinde weltweit, da gab es ja auch einiges wieder, was dieses Jahr sozusagen einfach nicht aufhören wollte. Zum Beispiel die Auseinandersetzung in Norddeutschland über diese ganze Gender-Debatte. Da gab es jetzt, also sogar noch eine Straftat ist dazu gekommen und was da alles war. Also es ist traurig und es spaltet ziemlich die Gemeinden da oben. Einer traut dem anderen da nicht. Also, das, also ich weiß nicht, da müsste irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist wirklich gefährlich, was wir da sehen.
Also ich denke schon, denn die Gemeinde leidet darunter und dann müsste man schon schauen, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Und wenn derjenige verantwortlich ist, der da oben in der Vereinigung sitzt oder wie auch immer der sitzt, dann müsste er auch Konsequenzen ziehen.
Da ist die Division, also sozusagen die Oberverwaltung, auch ziemlich klar gewesen, also dass man da bitte für Ordnung zu sorgen hat und dass da auch Maßnahmen getroffen werden. Ob die getroffen werden, vielleicht in 2025. Auch da schauen wir mal drauf, was da passiert, denn Unzucht innerhalb der Gemeinde ist schon gefährlich. Mhm. Und gerade diese Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland begrenzt, auch international sehen wir immer mehr. Hast du die ganze Debatte da um Konrad Wein und Ron Kelly mitbekommen?
Ja, habe ich natürlich, denn Ron Kelly war ja erst jetzt bei ASI und Konrad Wein war ja auch früher mal bei uns zu Gast, beziehungsweise bei ASI.
Sogar ein Gast hier in meiner Sendung.
Ist ja richtig, 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 richtig. Und wir haben ihn schätzen gelernt, beide haben wir sehr schätzen gelernt. Und ja, die Problematik entstand ja da, dass Konrad Wein aufgetreten ist mit einer Predigt und gesagt hat, die Dinge, die gelaufen sind während der Corona-Maßnahmen, die offiziellen Impfempfehlungen, von der Adcom, vom Adcom-Ausschuss der Generalkonferenz, die waren verkehrt, denn Menschen, Siebenten-Tags-Adventisten, wurden mehr oder weniger weise alleingelassen. Einige haben ihren Job verloren, einige mussten sogar sind ausgewandert, weil sie Schwierigkeiten hatten, weil sie nicht die Impfung nehmen wollten. Und da sagte Konrad Wein, die Gemeinde ist zu weit gegangen. Und er kritisierte auch manche Vereinigungen, die nicht mehr konform mit unserer Adventlehre arbeiten und leben. Und er sagte, man müsste Konsequenz hier ziehen und man müsste vielleicht sogar den Zehnten, wie auch immer, zurückhalten bzw. woanders hin bezahlen. Mhm. Naja, daraufhin wurde die Michigan-Konferenz recht ärgerlich und hat quasi die Village Church, da ist er Mitglied, aufgefordert, Konrad Wein mehr oder weniger von seinen Ämtern zu entlassen und ihn zu disziplinieren. Aber das ist natürlich nicht die Sache der Vereinigung, das zu tun, sondern der örtlichen Gemeinde. So ist unsere Struktur. Mhm. Und Ron Kelly ist Prediger dieser Gemeinde, Village Church, und er hat sich dagegen gestellt. Er hat gesagt, nein, das können wir nicht tun. Denn die Argumente, die Konrad Wein gebracht hatte, waren ja richtig. Und wir sind für Gewissensfreiheit. Wir sind, wie Barbara O'Neill auch sagte, für einfache Lebensweise und Gesundheitslehre und für angstfreies Leben. Aber das wollte die Michigan-Konferenz nicht dulden und wollte unbedingt an Konrad Wein irgendeine Strafaktion durchführen. Ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten. Und Ron Kelly hat sich dagegen gestellt. Er sagte, nein, so geht es nicht. Wir müssen um die Inhalte reden. Und dann hat man Ron Kelly gefeuert. Und jetzt ist da ein ziemlicher Aufruhr.
Zumal gerade diese Entlassung ja also gar nicht den Regeln der Gemeinde entsprach.
Ganz genau. So
über Nacht rausgeschmissen irgendwie.
Ganz genau. Aber weißt du, was das Schöne ist? Die örtliche Gemeinde Village Church und die Gemeindeleitung stand auf und sagte, so geht es nicht. Es gab eine Versammlung, 700 Mitglieder sind gekommen und du solltest die mal hören. Die sind aufgestanden und haben dem Vereinigungsvorsteher, der auch dann zugegen war, klar und deutlich die Meinung gesagt, dass es so nicht geht. Und dass er seine Autorität quasi missbraucht und er doch wieder zurückgeht in einen feinen adventistischen christlichen Geist, wo man miteinander gut umgeht. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird.
Absolut. Also ich auch. Ich werde das auch verfolgen. Eigentlich ist es wirklich so eine Blaupause. Es ist interessant, dass man sieht, die Gemeinde steht da hinter ihrem Prediger oder hinter ihrem Ältesten oder sozusagen hinter der Wahrheit. Und positioniert sich. Und das ist gut und das macht Mut. Also dass Gemeinden einfach mal sich mal gerade machen können. Sagen können, bis hierher und nicht weiter. Sehr, sehr gut, das zu sehen. Aber ist auch so ein bisschen Zeichen dieser Zeit, glaube ich. Denn wir wissen, Geist der Weissagung, auch die Bibel spricht davon, dass so eine Sichtung geben wird am Ende der Zeiten. Also es wird Irrlehre in die Gemeinde hineinkommen. Und es werden ja Strukturen, sozusagen auch strukturelle Schwierigkeiten geben in der Gemeinde. Es wird die Leitung mit Schwierigkeiten machen und einzelne Glieder werden in Fanatismus laufen, andere in Liberalismus, also genau. Ein Durcheinander.
Genau. So eine Art Sichtung geht durch die Gemeinde. Und ich rufe auch jeden auf, wirklich Gott treu zu bleiben. Das Wort Gottes, die Bibel, Geist der Weissagung, das sind unsere Grundlagen. Lasst uns darin verweilen und lasst uns das wirklich studieren, damit wir verstehen, was wir glauben. Übrigens ist auch das, mit was wir uns beschäftigen, das wird uns prägen. Beschäftigen wir uns viel mit den Medien, mit der Presse, mit all dem Negativen, das wird uns prägen? Oder beschäftigen wir uns mit Christus, den Verheißungen und einfach auch der Vision, auf der neuen Erde mal sein zu dürfen? Ist das nicht viel schöner, darüber nachzudenken?
Absolut.
Denke auch früher an die Bibelstunden, die wir hatten, oder an Nachmittage, Sabbatnachmittage, wo das Wort Gottes studiert wurde, wo wir gesungen haben, Lieder zusammen. Das muss wieder einkehren, damit wir die Freude haben. Denn warum sollte die Welt sich zu Christus bekehren, wenn wir nicht freudig ihnen zeigen, es lohnt sich? Mhm.
Genau, ich glaube, das muss man den Menschen auch ansehen, oder? Also ein bekehrtes Herz muss man sehen, wenn genau. Der Liebe im Herzen ist. Genau. Und das können wir der Welt zeigen, das ist das, was wir der Welt bringen können, ein bekehrtes Herz.
Genau.
Ja, da müssen wir wieder hin. Übrigens, wir sprechen gerade über die Gemeindearbeit sozusagen weltweit, aber auch AD hat ja im Jahr 2024 nun einiges gemacht, wo ich dich gerade hier sitzen habe. Du bist ja nicht nur Architekt, sondern nebenbei auch der Leiter von Amazing Discoveries. Kannst du ganz kurz vielleicht so mal sagen, was das Jahr 2024, vielleicht nur so ein paar Highlights, nicht alles jetzt, aber so ein paar Highlights, wo du sagen würdest, das war prägend in diesem Jahr 2024.
Ja, es war ein besonderes Jahr für Amazing Discoveries und ich bin ja schon fast froh, dass es zu Ende ist. Da ist der Stress ein bisschen weniger. Aber ich muss sagen, es war wunderbar. Wir hatten wunderbare Ereignisse. Ich fange an mal mit Walter Veit. Der war in Bad Driburg, wir hatten das organisiert, also die Gemeinde Bad Driburg hat ihn eingeladen, auch eine Gemeinde, die gesagt hat, nein, wir laden ihn ein, das ist ein Bruder, der spricht die Wahrheit, die Dreiengelsbotschaft, wir wollen ihn sprechen hören. Und wir wollen unsere baptistischen Freunde in der Umgebung einladen. Und sie hatten eine Halle gemietet und wir kamen dahin. 1000 Leute waren da. Ja. Dich erkennen, das war das Motto, dich erkennen. Und das war wunderbar. Allein bei dieser Veranstaltung kamen viele frühere Nicht-Adventisten. 3 Moslems kamen auf mich zu, die sagten, danke für eure Arbeit. Ich war Moslem, ich war in der Finsternis, aber jetzt bin ich in Christus und ich bin so glücklich. 3 Leute. Also das hat mich wirklich gerührt, dass gerade auch vom Islam welche Leute kommen. Dann denke ich an Barbara O'Neill, wir haben sie ja kurz erwähnt. Barbara O'Neill war natürlich auch hier, davor war es im Juni, und sie bereiste mehrere Städte, Ulm zum Beispiel, Ingolstadt, auch hier im Raum Eckenthal, Nürnberg, Tag der offenen Tür. Auch da kamen viele Menschen und haben ihre Vorträge genossen. Das war auch sehr schön zu sehen. Sie erreicht da unheimlich viele Menschen. Mhm. Auf YouTube, wenn ihr mal hinschaut, das ist ja unglaublich, sie ist berühmt.
Also ich höre sie auch super gerne. Und sie hat so viele, wie sagt man, Follower weltweit.
Wenn sie am Flughafen landet und sie geht zum nächsten Flug zwischenlandet, sagt sie mindestens 2, 3 Leute, sprechen sie an und so, hoch Barbara O'Neill, du bist es. Würden sie mir ein Autogramm geben?
Ja, solche Sachen. Das ist klasse.
Ja. Und dann haben wir eine interessante Persönlichkeit kennengelernt bei ASI USA, nämlich eine Schwester, die heißt Joanne Kim. Joanne Kim hat die Arbeit in der Mongolei aufgebaut. Und sie kam dorthin als junge Missionarin, wo 0 Siebenten-Tags-Adventisten da waren.
Absolut spannende Geschichte, verrat aber nicht zu viel.
Soll ich nicht zu viel?
Denn sie war auch hier bei Eisberg.
Okay, richtig. Richtig. Also Eisberg voraus anschauen. Sehr gut, Ronny. Aber das ist eine beeindruckende Geschichte,
oder? Absolut, ja. Joanne hat mich auch sehr beeindruckt.
Genau. Ich habe heute erst früh wieder ein SMS von ihr bekommen und ja, sie sagte auch, alles gut. Sie lebt ja da in der Mongolei. Ich fragte sie, ist es recht kalt? Da sagt sie, nein, wir haben diesmal nicht so einen kalten Winter, wir haben nur minus 18.
Schön, ja, so ist krass.
Und dann natürlich, was ein Highlight war, war auch, ein Anruf kam am Anfang des Jahres aus Uelzen. Und die Gemeinde Uelzen, ich muss erst mal schauen, wo ist Uelzen? Ach, da oben zwischen Hannover und Hamburg, so ein bisschen östlich. Und sie fragten, würde Amazing Discoveries die Gemeinde Uelzen übernehmen? Und du weißt es ja, du warst ja auch mit dabei.
Also wie so ein Hilferuf, aber interessant, oder?
Ja.
Ich fand die Geschichte beeindruckend. Das waren also treue, liebe Geschwister, die haben sich da ein Gemeindehaus selbst aufgebaut, genau, um da Missionsarbeit zu machen, haben das jahrelang, haben die da super Arbeit gemacht in diesem Haus, also haben da Gottesdienste gefeiert, also ununterbrochen war da Gottesdienst, die Menschen konnten kommen, konnten Gäste kommen. War schön. Jetzt waren sie halt dabei, dass irgendwie ihre Arbeit, die lief langsam aus, die Menschen wurden älter, hatten nicht mehr die Kraft, das zu machen. Und haben dann gefragt, ob wir weitermachen können. Wir waren ein bisschen überrascht, weil wir ja so weit weg sind eigentlich von Uelzen. Aber ich fand das schön, dass wir hier zusammensaßen, gebetet haben und gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall, egal was passiert, dass die Gemeindearbeit dort weiterläuft. Wir sind weit weg, wer weiß, wie viel wir machen können. Aber wir konnten zumindest alles versuchen, um zu sagen, wir schicken Bibelarbeiter hin. Es soll Sabbat für Sabbat weiterhin Gottesdienst stattfinden. Das soll auf gar keinen Fall aufhören.
Genau.
Und das war zumindest, das konnten wir machen. Also, und da war ich sehr dankbar. Und ich war schon ein paar Mal in der Gemeinde. Und das ist eine nette, herzliche Gemeinde. Und es ist schön, da zu sein.
Eine feine Gemeinde. Also wir laden jeden ein, da hinzugehen. Wir haben ja da noch das Dachgeschoss ausgebaut, wie du weißt. Wir haben eine Wohnung kreiert und eine Gästewohnung auch noch, wo man als Gast sich da auch mal einbuchen kann. Und das Missionsehepaar, was dort ist, wird ja gebeten und sie machen es ja auch, die Gemeinde zu erhalten und missionarisch dort tätig zu sein. Denn es gibt auch sicherlich dort viele Menschen, die das Evangelium brauchen und Christus brauchen. Und ich bin sicher, die Gemeinde wird wieder wachsen. Bei der Einweihung waren 100 Menschen da.
Mensch, möge Uelzen weiter leuchten.
Amen, amen. Ja, und dann hatten wir jetzt erst vor einer Woche eine Taufe. Wir haben ja für 2 Jahre jetzt einen Mitarbeiter gehabt, Jakob Jordan heißt er. Der kam mit seiner ganzen Familie, war hier. Und er hat, er kann kaum Deutsch sprechen, aber er hat Englisch sprechen können und einen früheren amerikanischen Soldaten die Bibelstunden gegeben. Und er wurde letzte Woche hier getauft. Und da sind wir auch ganz dankbar. Es gibt auch ein Bild davon. Und wir freuen uns, dass er diese Arbeit tun konnte. Leider geht jetzt zurück, weil für seine Kinder keine ordentliche Schule auch gefunden werden konnte, wo er weiß, dass die Kinder sicher sind. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir wenn es geht, noch Schulen bauen für unsere Kinder.
Und ich verstehe es. Ich werde ihn vermissen. Also er ist Pastor und ich bin froh und dankbar, dass wir zusammenarbeiten konnten und vielleicht auch noch weiterhin können in Zukunft. Mhm. Aber ich verstehe auch seinen Entschluss, seine Kinder irgendwo in Sicherheit zu bringen.
Und ja, er hat ja auch Statistiken gemacht, wie zum Beispiel letztes Jahr gearbeitet wurde. Und ja. Wir haben so eine Statistik hier, willst du es ihm mal zeigen?
Können wir mal raufgucken, ja.
Und die Statistik zeigt hier, wie viele Videos letztes Jahr von unserem Team hier veröffentlicht wurden. Nämlich 287 Videos wurden veröffentlicht. Oder Filme oder Reportagen oder Interviews wie jetzt.
In 2024?
Ja. Weißt du, was das heißt?
Schön, das zu sehen. Bis Oktober. Ah, okay, so ist das.
Oktober bis Oktober. Super. Das heißt, sozusagen jeder Arbeitstag, wir haben ja 365 Tage, da haben wir Feiertage und Wochenenden. Und man kann sagen, an jedem Arbeitstag kam mindestens ein Video raus. Wurde neu veröffentlicht, neue Botschaft in vielen Feldern, ob es Gesundheit ist oder Archäologie ist oder Bibelkunde oder was auch immer. Und ich bin da also sehr dankbar, wir haben ein gutes Team. Ich bin da wirklich für jeden Einzelnen dankbar, den wir haben. Und wir brauchen noch welche Leute.
Absolut. Und ich glaube, also wir können für vieles dankbar sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, eins der Highlights war ja auch, erinnerst du dich, wie der Walter Veit bei dem Rappern in Berlin war, MC ja. Boogie oder so?
Mac Boogie,
die haben ja auch Internetpräsenz, ähnlich wie wir. Und haben ja auch viele geguckt. Hast du eine Zahl? Weißt du, wie viel das? Also es waren 100.000? Also,
bis jetzt haben über eine halbe Million Menschen dazu geschaut. 520.000. Ich glaube, das war wirklich beeindruckend, wie in einem Berliner Untergrund, so kam mir die Einladung, ob da Walter Veit auch reden könnte. Und ich habe gesagt, ja okay, wenn es da gewünscht ist, da geht es richtig bunt zu auf gut Deutsch. Wir haben den Termin wahrgenommen, dazwischen geschoben, zwischen der Reise von Bad Driburg nach Österreich. Und da kam sie nach Berlin und es war ein Erfolg. Es war unglaublich. Aber ich würde sagen, hören wir mal rein, Mac Boogie hier im Interview mit ihm.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Du hast jetzt gerade gesagt, mit der Geschichte deiner Mutter, falscher Glaube oder falsche Ansichten und dadurch sagt dann jemand, dass sie direkt in die Hölle kommt, für die Ewigkeit und so weiter. Das, was ich mich immer gefragt habe, ist bei eurer Strömung, ist ja eigentlich die Voraussetzung, ist ja, dass man auch Jesus als Gott akzeptiert, richtig?
Ja.
So, und wenn man das nicht tut, hat das dann auch Konsequenzen? Kommt man dann auch in die Hölle? Ist das zu vergleichen mit der Geschichte? Wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht akzeptieren kann und sage, zum Beispiel jetzt ein Muslim oder was auch immer sagt, ja, der ist ein Prophet, aber der ist nicht Gott. So.
Richtig.
So, der ist ja dann auch dann quasi laut eurer Ansicht dann auf dem falschen Pfad unterwegs. Blüht ihm dann auch die Hölle oder irgendwas Schlimmes für immer?
Okay, das ist eine sehr gute Frage. Dann könnte es man ja weiterführen und sagen, okay, die ganze Muslimwelt glaubt es nicht.
Ja.
Mit anderen Worten, die ganze Moslemwelt ist dann verloren, richtig?
Ja.
Aber das ist nicht biblisch.
Das ist nicht biblisch.
Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr.
Aha.
Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Der Herr wird dich nicht verklagen aufgrund dessen, was du nie gewusst hast.
Ja.
Also er urteilt im Rahmen deines Kenntnisses. Aber jeder Mensch hat ein Gewissen.
Ja, fantastisch, oder?
Ja.
Ich meine, so viele Menschen haben das gesehen. Und du hattest gerade von unseren Statistiken gesprochen, also wie das bei AD war. Und ich musste mich deswegen daran erinnern, als das Video rauskam bei denen, da sind unsere Statistiken auch nochmal gesprungen. Du hast bei unserem Kanal zugriffen, hast du gesehen, wie so ein Sprung kam.
Genau.
Und das war sehr interessant. Das sind also Menschen, die uns vorher noch gar nicht gesehen haben, die scheinbar zu dieser Szene da gehören, ob das Rapper sind, Hip-Hopper oder Rocker, ich weiß gar nicht, wer da alles dazu zählt. Aber die sind dann auch bei uns auf dem Kanal gegangen. Und seitdem, wir haben auch gesehen, viele sind geblieben.
Genau.
Und das ist sehr, sehr ermutigend.
Und du müsstest mal die Kommentare darunter lesen. Das sind ja keine Leute aus der Adventgemeinde, also die meisten, denke ich mal. Aber unglaublich, wie viele Kommentare, positive Kommentare darunter sind. Und sich sehr bedankt haben und nochmalige Einladung haben möchten. Also wir gucken mal, ob das nochmal klappt. Aber Das Evangelium erreicht Menschengruppen, wo wir nicht rein können, aber durch diesen Kanal ist es gelungen. Also absolut. Gott sei die Ehre.
Wenn du auf 2024 zurückblickst, würdest du sagen, du bist dankbar oder nicht dankbar?
Also ich kann nur dankbar sein. Ich kann nur dankbar sein, denn das Evangelium ging voran und viele Menschen konnten erreicht werden. Und ich bin wirklich für jeden dankbar, der zur Gemeinde gekommen ist. Für das Team und Amazing Discoveries hat sich verbreitet und wir haben viel mit Gott erlebt.
Das haben wir ja.
Und dem Herr Jesus sei Dank. Und wenn ich auch an deine Vorträge denke, die du immer wieder hältst in vielen Gemeinden, das ist auch so unglaublich, Ron. Ich bin dir so dankbar, dass du in viele Länder gehst, also von Ost nach West, Nord nach Süd. Und ich höre so viel Positives über deine Vorträge. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, so ist es. Und ein ganz herzliches Dank natürlich an alle die, die das überhaupt erst ermöglichen, dass wir diese Sendung machen können, dass wir als AD überhaupt existieren können. Das sind unsere Unterstützer, die eigentlich immer dafür sorgen, dass wir im Gebet getragen werden, dass finanzielle Mittel da sind, um solche Dinge überhaupt zu machen, solche Programme, um solche Einsätze zu finanzieren, um Gäste einzuladen, Sprecher zu kontaktieren. Das sind alles diejenigen, die uns jetzt auch gerade zuschauen. Deswegen ist, glaube ich, vielleicht einfach, kann man einfach sagen, herzlichen Dank, dass ihr das immer wieder ermöglicht, dass so etwas überhaupt gesendet werden kann, dass AD erhalten bleibt. Da können wir Gott danken, allen unseren Zuschauern danken. Und es ist schön, dass wir eine große Familie sind.
Das stimmt. Also ohne euch würde es nicht gehen. Und ohne eure Spenden unmöglich. Wir haben ja fast 15 Leute, die für uns arbeiten, mehr oder weniger 10, 11, die für Amazing Discoveries arbeiten, sind vollzeitlich da. Die haben ihre Familien, die müssen bezahlt werden. Und es ist auch schön, dass viele Spenden gehen. Übrigens, vielleicht noch ein Wort zu den Spenden. Es gibt ja eine Möglichkeit, Mitglied zu werden bei YouTube, nicht wahr, wenn man die Videos anschaut. Man muss bloß wissen, dass da YouTube auch 30% einbehält von den Spenden und nochmal 19% Mehrwertsteuer dazukommen. Also bleibt uns knapp die Hälfte. Und wenn uns einer besser unterstützen möchte, dann kann er das direkt, indem er uns das direkt überweist, dann landet 100% seiner Spende bei uns am Konto und wir werden es zu 100% missionarisch verwenden.
Absolut. Und vielen Dank auch nochmal für all die netten Mails, die uns immer wieder erreichen und für die Erfahrung, die ihr so macht und dass Leute auch durch das Verteilen von den Videos oder auch Büchern zu Christus finden. Es ermutigt uns immer sehr, wenn ihr uns diese Dinge schreibt. Vielen Dank für alle, die sich die Arbeit gemacht haben, sich hinzusetzen und so eine nette E-Mail zu schreiben. Hat uns sehr ermutigt im letzten Jahr. Und ich wünsche mir auch eine Zusammenarbeit in 2025, dass wir wieder sehen, wie Gott Wunder macht, wie Menschenherzen bekehrt werden und auch wir, wie auch wir in der Arbeit für ihn, in der Mission vorangehen können und darin auch wachsen dürfen. Man selber, aber auch als Familie zusammenwachsen.
Das stimmt. Gottes Segen, alles Gute euch, Gott sei mit euch im nächsten Jahr und vielen Dank für eure Unterstützung.
Gottes Segen.